Vorweg eine technische, nicht nur technische Frage. Wurde ja schon mal kurz angesprochen. Wir nehmen das jetzt auch auf. Wäre das okay für Sie, wenn das mit ins Netz kommt? Namen fallen ja nicht. Ich denke halt, dieses Diskutieren ist auch interessant, sage ich mal, zum Thema. Wenn Sie aber das unangenehm empfinden, dann kann ich es auch nachvollziehen. Also wer hat denn Bedenken? Ich sehe jetzt keine Wortmeldung. Darf ich das als Zustimmung werten? Wir können es ja auch so machen. Sie gehen da mal ins Netz, hören mal rein, wie sich das anhört. Und wenn Sie das Gefühl haben, boah, ist Ihnen nicht unangenehm, dann machen wir es so weiter. Wenn Sie das Gefühl haben, das ist jetzt doch irgendwie komisch, was die Qualität angeht, müssen wir sowieso mal schauen. Dann ist das ja auch rückholbar. Gut, dann also mal the floor is open, die Frage an Sie. Wir haben jetzt eine ganze Menge unterschiedliche Aspekte des Themas versammelt erstmal und vor Augen. Sie können hinten anfangen, vorne oder in der Mitte. Was gibt es für Fragen? Ja, die Frage ist so gestellt, dass sie ein Stück weit eine Antwort auch schon enthält. Ne? Also ich denke auch, dass das sich nicht ausschließt. Also dieses Zusammenschießen von neuen Wirs, sage ich mal, insbesondere so Betroffenheitswirs, aber vielleicht auch ein Kollektivsubjekt, das sich zum Handeln in irgendeiner Weise aufgerufen fühlt im Zusammenhang mit der Krisendiagnose. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Polarisierung. Also möglicherweise die Zuschreibung, jemand sei schuld an der Krise. Dann auch direkt auf Personengruppen oder dergleichen bezogen, sodass die Krise sowas wie ein Wir dem ein Die da drüben oder Die da oder sowas gegenübersteht, konstituiert. Das passt ja auch. Ist ja auch ein Mechanismus, der sicher soziologisch gut untersucht ist, in der Philosophie auch prominent zum Beispiel durch Carl Schmitt ganz zugespitzt auf den Punkt gebracht worden, ist das Freund-Feind-Schema da. Einerseits ein Wir herstellen, ermächtigen, ein Wir, das sich geradezu euphorisch finden kann, gerade dadurch, dass so ein Gegenüber, ein anderer, den man ausgrenzt, dem man sich aber auch sozusagen Auge in Auge gegenüber sieht, konstruiert wird. Solche Effekte wäre schon meine Vermutung, ich bin mal gespannt, wie sich das dann auch jeweils am Material zeigen lässt, solche Effekte werden wahrscheinlicher im Kontext von Krisenkommunikation. Es ist vielleicht nicht zwingend so, möglicherweise gibt es Krisen, in denen es eher diffus bleibt mit diesen Wir, die eher inklusiv funktionieren. Alle sind Wir, keiner ist sozusagen der Gegner. Ich würde sagen, die Ökokrise funktioniert ein bisschen so. Also es ist so eine, in der, was weiß ich, also die fatale biologische Ökonomie der Energie, des Energieverbrauchs oder dergleichen ein großer Gegner jedenfalls sind. Das führt im Moment nicht zu wirklichen dramatischen Fraktionierungen, sondern die Menschheit als solche und ihr Naturverhältnis oder dergleichen stehen da auf dem Spiel. Aber es ist, glaube ich, eine naheliegende Schlussfolgerung, die man aus Beobachtungen von konkreten historischen Krisen ziehen kann. Das ist so funktioniert. Es gibt dieses Wir, das ist auch ein inkludierendes Wir, irgendwie totalisierend, aber da mag unter Umständen noch diese Gegnerschaft zu einem anderen oder zu den anderen oder zum Feind womöglich dazukommen, die dieses Wir nochmal stärkt. Gibt es noch Ideen oder Fragen?
Ich würde sagen, dieses Wir liegt viel mehr im Betroffensein, aber die Frage nach der Ursache wäre letztendlich, woher die Krise kommt. Da beginnt dann die Lagerspalte oder die Gruppierung und da fängt auch das, dann würde ich sagen, was Sie als den Zeitgeist bezeichnet haben, oder die Weltanschauung, je nachdem, welche Weltanschauung ein Individuum hat, umso anders wird sich auch die Krise erklären. Und ja, das wiederum entwickelt wieder eine eigene Dynamik, die letztendlich ja auch den Krisenverlauf weiter beeinflusst.
Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Dimension. Was macht man jetzt? Es besteht vielleicht Einigkeit, dass wir in der Krise sind, alle betroffen, alle Opfer oder wie auch immer, alle erschüttert, bewegt, handlungsbereit. Und was kommt dann? Wie wird gehandelt? Das ist natürlich auch eine Frage, die extrem viel Spaltungspotenzial enthält. Und das ist auch sehr interessant zu beobachten, wie Krisendiskurse wirklich fast verrückt unterschiedliche Optionen und Deutungen freisetzen. Vor dem Hintergrund einer Einigkeit über das Faktum der Krise können ganz extrem divergierende Positionen aufbrechen, was denn nun zu tun ist, anliegt oder dergleichen. Viel extremer als bei, sage ich mal, nicht unter den Krisenvorzeichen entstandenen Situationsbeschreibungen, wo man sich ein Stück weit eines gemeinsamen Kategoriensystems sicher ist. Das ist ja ein Zug der Krise, dass das Kategoriensystem oder die Wahrnehmungsmuster, die wir mitgebracht haben, nicht mehr gelten. Dass die im Zweifel ja mit in Frage stehen. Wir haben damit nicht gerechnet, alles ist ganz anders. Und das heißt, es gibt auch keine Einigkeit mehr über den Typ von Rationalität, auf den wir uns beziehen, wenn wir jetzt nach Lösungen oder Auswegen suchen. Da ist dann sozusagen plötzlich alles möglich oder alles begründbar. Und dann springen die Optionen massiv auseinander und das führt dann in unter Umständen sozusagen kriseninduzierte Konflikte hinein. Inwieweit die dann als Teil der Krise selbst wahrgenommen werden oder auch inwieweit die sich selber wieder zu Krisen entwickeln, könnte man wahrscheinlich auch nochmal auseinanderdröseln. Also wie Krisen neue Krisen provozieren, die sich dann entlang einer Frontlinie formulieren, die sozusagen durch die erste Krise aufgemacht wurde. Das werden wir übrigens in der nächsten und übernächsten Sitzung an einem sehr schönen Beispiel sehen. Da nehme ich jetzt schon mal ein bisschen was vorweg. In der nächsten Woche wollte ich mich mit der Zeit um 1900 beschäftigen. Und unter anderem eine Krisenwahrnehmung formuliert, die was damit zu tun hat, dass man die Gesetze der biologischen Entwicklung in Europa womöglich jahrhundertelang ja gar nicht berücksichtigt hat. Also die Kultur, die europäische, in eine Krise geraten ist, weil man nicht wusste, wie die Evolution funktioniert. Und jetzt weiß man es ja. Das heißt, jetzt muss man biologisch gelehrt Buchsteuer, politisch, kulturell und so weiter. Das ist also sozusagen sehr karikaturhaft eine Krisenoptik, die um 1900 typisch ist. Und wir haben dann nach dem Ersten Weltkrieg eine Krise, die sich unter anderem so formuliert, dass sie sagt, wir haben uns zu sehr an die Biologie gehalten. Wir haben die Geschichte unterschätzt. Das wäre so ein schönes Beispiel. Also wie quasi die neue Krisenwahrnehmung, die zuvorliegende Krise als Teil des Problems, das jetzt anliegt, wahrnimmt und auch adressiert. Also sowas wie Gegensteuer oder sowas an möglichen Handlungsoptionen an der Zeit auftauchen.
Kann man da nicht vielleicht auch sozusagen in unserer heutigen Zeit das Beispiel der Krieg gegen den Terror nehmen? Weil das ist ja auch sozusagen erstmal eine Krise gewesen, die aufgrund einer Ursache passiert ist, nämlich Flugzeuge, die in das World Trade Center halt hineingeflogen sind. Und was ja daraus resultiert, das ist ja nicht mehr irgendwie, was wir jetzt hören, der Krieg gegen den Terror. Er ist zwar immer noch irgendwie vorhanden, der wird immer noch geführt, sondern es ist jetzt irgendwie, hat sich dazu entwickelt, der Kampf der Kulturen ja eigentlich wiederum. Also was ja dann in das Religiöse dann wieder hineingeht. Also einmal die Islamisten und dann halt unsere westliche Kultur, das Christentum. Was ja auch wiederum sozusagen aus einer großen Krise, wurden wiederum halt kleinere Krisen und eigentlich der Blick für die große Krise hat man vollständig verloren, weil jetzt halt auf einmal diese ganzen anderen Konfliktherde auf der Welt aufgetreten sind, die jetzt halt.
Ja, diese Fragen sind natürlich extrem spannend, aber auch gar nicht einfach zu beantworten, ne? Wenn man das so zeitlich betrachtet, das haben Sie auch angesprochen, dann haben wir da ja schon, wie soll man sagen, verschiedene Schichten oder Ebenen. Einerseits diese punktuelle Krise, also ich meine World Trade Center, 9/11, das hat ja wirklich Ereignischarakter. Das ist sozusagen datierbar bis auf die Sekunde oder diese Sekunden, die Einschläge dieser Flugzeuge und die damit ausbrechende, akute, politische und ja, dann auch zunächst mal polizeiliche, dann in eine militärische Krise, überführte Krise. Und dann haben wir dieses Thema Kulturkonflikt oder Clash of Cultures. Es gibt ja ein Buch, das vor 9/11 entstanden ist, dass dieses Thema eines Krieges der Kulturen gemeint ist, der verschiedenen sozusagen Großreligionen, die sowas wie Kulturlager oder Kulturgruppen formieren, als Dauerkrise, latent stattfindet und sich allmählich aufbaut. Ne? Da haben wir eine zweite Krise, kulturkrisenartig, ein anderer Typ von Krise, mit einer anderen Zeitstruktur auch. Die kann man nicht datieren. Die wird also stärker als Verlaufsform gezeichnet und die treffen dann aufeinander. In dem Fall könnte man fast sagen, die eine war schon da, aber in dieser Latenzform und dann kam die andere punktuell und dann haben die wurden die miteinander kurzgeschlossen. Man hat dann die sozusagen verlaufsförmigere Vermutung einer krisenhaften Zuspitzung des Konfliktes der Großreligionen gekoppelt mit diesen Ereignissen 9/11. Also das surft sozusagen die eine Krise auf der anderen.
Da ist ja dann eigentlich halt auch zum Teil die Frage, ob das Ganze vielleicht absichtlich oder halt eher unabsichtlich passiert, weil wir haben ja diese Bildung von Gruppen ja durch Krisen bzw. Polarisierung und ja natürlich auch zum Teil die Leute, die ja auch sozusagen, also da ja jeder Mensch denkt ja, er wäre ein handelndes Wesen und kann auch handeln selbst, aber wirklich große Entscheidungen werden ja nur von ziemlich wenigen Leuten eigentlich getroffen, die halt einen Einfluss auf uns haben und dann halt auch wieder einen Einfluss auf unser eigenes Handeln dann haben.
Tja, das ist eine spannende Frage mit der Absicht. Auf die werden wir sicher auch stoßen. Da wir uns ja mit der Vorlesung in einem, ich finde, nicht einfachen, auf so einer Ebene von, ja, man sagt mal Diskurs oder Wahrnehmungsmuster oder wie auch immer, ist das jetzt, also mit Sicherheit ist es nicht nur was Individuelles. Ob es Absichtscharakter hat, kann man stark bezweifeln. Es ist tendenziell was, was uns hat. Wir stecken drin, sagt man, Zeitgeist, Bewegung, Welle, wie auch immer, so anonymisierende Bilder. Andererseits wissen wir, es sind Leute, auch Leute, die wissen, was sie tun, sage ich mal. Und natürlich gibt es in der Politik und überall auch Absichten, wobei diejenigen, denen man Entscheidungen zuschreibt, in der Politik in der Regel von Mengen von Menschen umstellt sind, die Entscheidungen vorbereiten, sodass die dann meistens keinen Entscheidungsspielraum haben. Aber es ist vollkommen richtig. Also wir bewegen uns da in einer schwer klärbaren Mischung aus vermutlich vielen Absichten, wie viele von denen sich eins zu eins durchsetzen oder dergleichen, also vermutlich eher wenige, und vielen Dingen, die vorher, dann sagt man, es passiert, es hat sich so entwickelt. Schwer zu objektivieren, auf welcher Ebene man da sozusagen Boden unter die Füße kriegt, um eine Situation angemessen zu beschreiben. Es wäre aber, können wir jetzt in dieser Vorlesung nicht machen, es wäre aber ziemlich spannend, wenn man zum Thema Krise, ich spinne jetzt mal irgendwie rum, wenn wir da meinetwegen einen professionellen Schlagzeilenmacher einer überregionalen Zeitung oder eines, was weiß ich, aus dem Fernsehbereich oder so mal einladen könnten und könnten ihn fragen, wie gehen die Medien mit diesem Terminus um? Ne? Also mit diesem Punkt, wo man behaupten kann, es gäbe eine Krise. Die wird ja immer getauft, die Krise. Der Wort taucht ja immer auf. Es war nicht da und es taucht auf. Wir wissen natürlich nicht, wer, woher und wie und so weiter, aber irgendwie fängt das ja an und die Medien sind relativ nah dran an der Erstoperationalisierung, so einer Frage, ob etwas eine Krise ist oder ob etwas nur ein Zwischenfall ist oder ein Phänomen, eine Story, eine Anekdote oder sowas. Wäre spannend zu hören, ob es da eine bewusste Ebene gibt, auf der Ebene der Wörtermacher, sage ich mal, der Schlagwortmacher, wie man mit dem Terminus Krise umgeht. Das könnte man irgendwie mal andenken. Jetzt war sogar eine Wortmeldung gewesen. Und dann Sie.
Ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass die großen Regionen sind ja schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden streiten und überhaupt da die größere Macht zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob man das dann
Das gucken wir uns mal an. Also wie weit der Terminus für sozusagen so lang anhaltende, schleichende Entwicklungen verwendet wird oder inwiefern es eher diese punktuelle Ereignis, dieses Ereignisformat ist. Ihre Überlegung, also ich meine, man kann natürlich eine bestimmte Schwelle von Konflikthaftigkeit kann man natürlich auch feststellen und objektivieren. Ne? Also wo Hasstexte veröffentlicht werden oder wo Gewalt stattfindet, kann man lokalisieren, beschreiben und so weiter. Alles andere ist aber schwer zu packen. Das führt vielleicht zu noch einer interessanten Zusatzüberlegung. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit zu belegen, dass keine Krise ist? Also ist Krise eigentlich überhaupt ein falsifizierbares Konzept? Nehmen wir mal an, irgendjemand behauptet, wir hätten eine Krise. Wie kann man jetzt da sozusagen argumentativ dagegen halten? Auf welcher Ebene kann man Beobachtungen oder was auch immer, Einschätzungen anbieten, um zu sagen, nö, Sie irren sich, wir haben gar keine Krise. Ist gar nicht einfach. Also in gewisser Weise ist die Krise da, wenn jemand sagt, sie sei da. Das ist, was daraus folgt, weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist jedenfalls schon mal eine interessante Beobachtung. Man könnte vermuten, also ich sag mal, eine akademisch-philosophische, gut philosophische Position wäre jetzt, Karl Popper würde die zum Beispiel vertreten, der würde jetzt sagen, aha, da sehen wir, Krise ist kein philosophischer Begriff. Der ist nicht validiert. Man kann nicht feststellen, ob oder ob nicht, also ist er überhaupt gar kein wissenschaftlicher Begriff. Ist unwissenschaftlich, ist ein Wort, das sollte man besser gar nicht verwenden, weil man kann ja gar nicht klären, ob es vorliegt oder nicht, was man mit dem Wort macht. Ist ein Standpunkt, sage ich mal. Es ist schade, wenn man nicht darüber redet, würde ich sagen, weil die Macht dieses Wortes ja ungebrochen ist. Obwohl man unter Umständen es noch nicht mal widerlegen kann, vielleicht sogar, weil man es nicht widerlegen kann. Insofern würde ich sagen, die Philosophie sollte sich schon mit befassen mit dem Thema Krise. Aber diese schwere Objektivierbarkeit, das ist ein spannender Punkt. Und ich glaube, das Thema so Religionskonflikte ist ein gutes Feld, um das zu demonstrieren, dass man eigentlich, entweder ist es immer schon so, ja, oder es ist eigentlich nie wirklich so richtig dran. Was hatten Sie sich gemeldet?
Meine Anmerkung ging eigentlich in eine ähnliche Richtung, wie Sie es eben erläutert haben, weil ich wollte anmerken, die Frage ist halt eben, wie sehr eine Krise real ist. Also ich meine, wir haben jetzt in der jüngsten Vergangenheit erlebt, eben kurz vor Weihnachten hieß es plötzlich Krise, Krise, Krise. Und kurz später hieß es, ja komisch, aber die Weihnachtseinkäufe laufen ganz, ganz normal weiter. Scheinbar ist die Krise da gar nicht angekommen. Und erst mehrere Monate später, nachdem wir monatelang in allen Medien von Krise, von dem Wort Finanzkrise, von der Finanzkrise zur Wirtschaftskrise hin, das wurde dann nochmal verstärkt, bombardiert wurden, erst dann, ich weiß nicht, ob es angekommen ist oder ob nur Leute, die sich im Finanzsektor auskennen, irgendwas davon mitkriegen. Also ich persönlich kriege nichts mit. Aber das ist eben die Frage, ob es nur ein psychologisches Ding eigentlich ist oder ob wirklich irgendwo die Krise wirklich vorhanden sein kann.
Das ist sehr interessant. Und da sind ja wieder unterschiedliche Reaktionen denkbar. Entweder man sagt, aha, die Krise ist da, so ist Krise. Ist ja gar nicht so schlimm. Oder man sagt irgendwie, nö. Also da müsste doch was anders sein als vorher. Also kann sie nicht da sein, das ist nur so. Wahrscheinlich geht es noch weiter. Ich denke ja, und ich vermute mal, dass bezogen auf viele Dinge, die wir im Nachhinein zweifelsfrei als Krise bezeichnen, die gefühlte Perspektive sehr stark von dem Typ war, wie sie es beschreiben. Es gibt so ein Plattencover einer längst vergessenen, glaube ich, Band. Das hieß Crisis, What Crisis? Und da war auch so ein also schönes Bild, ne? So jemand, der in so einem Liegestuhl, glaube ich, irgendwie vor einem im Hintergrund sich abspielenden dramatischen Industrieszenario, also man ahnt so Umweltkrise oder irgendwie sowas. Und da vorne liegt jemand und guckt sozusagen in die andere Richtung, da scheint die Sonne den mal an. Was denn? Bitte Krise, ne? In der Tat, ein Problem.
Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine verlängert, die andere kam jetzt gerade so auf. Und das betrifft die Psychologie. Und ich habe mich gefragt, warum wurde die nicht Gegenstand des geschichtlichen Ablasses von dem Wort Krise? Mhm. Ich denke, die Psychologie liefert uns auch viel Inhalt über Krise, aber die persönliche Krise vielleicht, die letztendlich dann auch diskutiert wird. Das würde ich gerne wissen. Warum haben die das nicht thematisiert? Frage. Und die andere Frage ist, wie kann die Psychologie mit den Konzepten, die sie liefert, zum Beispiel Bewusstsein und Unterbewusstsein bezüglich der Wahrnehmung von Krisen, uns nicht auch viel helfen, mehr zu verstehen?
Ja, danke schön.
Die letzte Frage.
Dankeschön. Zum Ersten, es gibt in der Psychologie eine elaborierte Krisenbegrifflichkeit. Man kann das auch so verwenden, dass jemand in der Krise ist oder aber dass ein Verlauf, ein Krankheits-, also in dem Fall der psychischen Erkrankung in die Krise gerät. Wobei psychische Erkrankung, ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber unter Umständen durchaus eigene Formen von Krisentypik haben. Also das Fieberbeispiel passt mit Sicherheit auf die psychische Erkrankung nicht in jeder Hinsicht. Für den begriffsgeschichtlichen Abriss kann man, glaube ich, sagen, dass bis ins 19. Jahrhundert der medizinische und der psychologische Krisenbegriff schon mehr oder weniger einer sind. Das differenziert sich innerhalb der Medizin dann aus, sage ich mal. Wie gesagt, das mit dem Fieber war nur ein Beispiel. Ich würde da aber mal keine gravierenden Unterschiede sehen. Im 20. Jahrhundert differenziert sich ja eine Psychologie noch klarer weg von der Medizin und entwickelt stärker auch eigenes Behandlungsinstrumentar und auch eigene Behandlungsterminologie. Und da würde ich vermuten, könnte man, wenn man nachgucken würde, wahrscheinlich schon ein Stück weit eine eigene Welt der psychologischen Krisentheorie und der psychologischen Krisenintervention ausmachen und untersuchen und vorstellen. Ich kenne mich da nicht so super gut aus. Das Stichwort Intervention, das ich jetzt gebracht habe, das ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, also falls jemand im Raum sich besser auskennt, bitte melden, das ist, glaube ich, eine typisch psychologische Vorstellung. Also die Idee, dass die Behandlung in einem hohen Maße eine Interaktion ist zwischen Therapeut und Patient oder Therapeutin, Patientin und so weiter, sodass Intervenieren in Krisen ein Thema sein kann im Rahmen von Behandlung. Das lässt sich natürlich für den, ich sag mal, klassisch im engeren Sinne medizinischen Bereich, ließe sich das wahrscheinlich auch so formulieren. Also jemand, der eine Tablette gibt, interveniert in gewisser Weise auch in eine Krise. Aber so wird das nicht diskutiert, sondern das Problem der Intervention, welche Form der Intervention, wann und wie, würde ich sagen, ist ein psychologisches Thema. Was daraus jetzt genau folgt, müsste ich nochmal drüber nachdenken.
Ich erinnere das gerade an diese militärische Intervention.
Ja, es gibt den Ausdruck Intervention auch im militärischen. Ob das jetzt eine Übernahme aus dem militärischen Diskurs, würde ich eher vermuten nicht. Aber es ist eine Analogie. Wir sehen auf jeden Fall eher das Szenario einer Ereignisstruktur dessen, womit der Behandler konfrontiert ist und nicht so stark die Idee der Behandlung eines Körpers, den man stärker, ich sag mal, physikalisch behandelt. Also wo man nicht interveniert, sondern mit Instrumenten zugreift. Also das wäre vielleicht so eine Behelfsdeutung. Aber es wäre sicher ein interessantes Thema. Psychologische Krisenmodelle, würde ich sagen, nicht nur Krisenbegriffe, sondern ganze Modelle, weil da eben auch diese Verlaufsformen eine relativ große Rolle spielen. Es gibt ja im Bereich der psychischen Erkrankungen ein weites Feld von Erkrankungen, die eher Zustände sind, als dass sie den Verlauf, den prototypischen Verlauf einer Infektionskrankheit, Ansteckung, Anfang, was weiß ich, heiße Phase, Ende haben und danach ist man wieder gesund. Und da passt natürlich die Idee von komplexeren Krisenmodellen, wiederkehrenden Krisen, schleichenden Krisen und so weiter, das passt da besser hin. Das ist jetzt keine wirkliche Antwort, sondern nur ein Hinweis, dass das ein sehr spannendes Feld ist.
Sind Sie der Meinung, dass es metaphysische Strukturelemente gibt, die in einer jeden Krise enthalten sind?
Haben alle die Frage verstanden? Ob ich der Meinung bin, dass es metahistorische oder metaphysische Elemente gibt, die in jeder Krise wiederkehren. Also eigentlich zweimal nein, also vor allem nicht metaphysisch. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Kräfte, Größen, verborgenen Momente gibt, die sozusagen das, was Krise ist, irgendwie bestimmen. Ich glaube auch nicht, danke für die Frage, ich glaube auch nicht, dass es anthropologische Grundmomente gibt oder so. Das wäre sicher eine Deutungsmöglichkeit. Der Mensch geht mit Situationen so und so um, immer, ob es der Grieche ist oder der Ägypter oder wir oder so. Und deswegen sehen Krisen, also gibt es bestimmte Merkmale von Krisen und die sind immer gleich. Also auch so anthropologische Merkmale wäre ich misstrauisch. Erstmal würde ich sagen, nein, da muss mir erstmal jemand das Gegenteil beweisen. Auch, und eben wie gesagt, schon gar nichts Metaphysisches im Sinne von verborgenen Größen, Einflussgrößen oder dergleichen. Ich habe allerdings ja angedeutet, es kann spannend sein zu gucken, ob es sozusagen formale Züge gibt, die sich rauspräparieren lassen. Da würde ich vermuten, man kann da interessante Beobachtungen machen. Ich würde sie ungern verallgemeinern, zu besetzen von der Art, in jeder Krise ist. Aber wahrscheinlich, also wenn man sehr behutsam umgeht, könnte man, ich sag mal eins, was ich im Grunde ja als These schon ein Stück weit schon ausprobiert habe, man könnte die These formulieren, bis auf Weiteres, bis auf Widerlegung, zum Beispiel Krisendiskurse oder Krisensituationen tangieren immer in irgendeiner Weise die Zeitstrukturen, die mit im Spiel sind, wenn da kommuniziert wird oder wahrgenommen wird. Das ist natürlich eine sehr vorsichtige und allgemeine Form von Vermutung. In die Richtung würde ich sagen, ja, das ist schon reizvoll, mal zu gucken. Andererseits kann man so Aussagen wahrscheinlich umso besser treffen, je enger das Fenster ist, das man sich anguckt. Also 20. Jahrhundert, das ist ja gemessen an der Weite des Universums ein relativ kleines Fenster und nicht mit ausgeflaggt im Titel der Vorlesung, heißt es natürlich im Grunde auch das europäische 20. Jahrhundert. Also eine ganz bestimmte, auch kulturell begrenzte Ecke der Welt. Bestimmte Sprachen, die wir nur betrachten. Eine bestimmte Form von Modernität, die sozusagen aus der betroffenen Perspektive alle sich zu eigen machen würden, auch so als Epochensignatur und so. Das ist schon sehr kleine Laborsituation im Grunde. Bezogen auf sowas könnte man es versuchen, ohne sich einer allzu metaphysischen oder